Herzlich willkommen zum Wanderliebe-Podcast. Anastasia und Matthias berichten euch monatlich von einem neuen Wanderausflug ins deutsche Mittelgebirge und nehmen euch dabei mit auf eine Reise durch die örtliche Natur, Kulinarik und Geschichte. Viel Spaß!
Wanderliebe, der Podcast für alle, die Wandern lieben.
Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus alten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des Wanderliebe-Podcasts. Die Profis, die wissen jetzt schon, ob meine Einstiegsworte, in welcher Gegend wir diesmal unterwegs waren. Denn das waren Zeilen aus dem berühmten Gedicht von Heinrich Heine, von der Lorelei. Und der zugehörige Lorelei-Felsen, der liegt eben im oberen Mittelrheintal. Und an diesem sind ja früher, der Sage nach, die ganzen Schiffe zerschellt. Und ja, das obere Mittelrheintal, das liegt zwischen Koblenz und Mainz. Und Anastasia, du sagst jetzt unseren Zuhörern, was wir da genau gemacht haben.
Und zwar waren wir dieses Mal unterwegs auf der Traumschleife Mittelrhein-Klettersteig in Bobbard in der Region Saarhorn zurück. Wie der Name schon sagt, ist dieser Wanderweg eine Mischung aus Wandern und Klettern. Und somit ist die Wegbeschaffenheit hauptsächlich versicherte Steige, Trittbügel und Leitern. Und auch versehen mit Felstreppen und typischerweise Pfaden durch den Wald und über Wiesen. Für die Ausrüstung empfehlen wir Wanderstiefel und vor allem auch eine Kletterausrüstung. Diese könnt ihr vor Ort ausleihen an der Aral-Tankstelle, kurz bevor es losgeht mit dem Klettersteig. Wer will, kann diese Ausrüstung auch mit dem Helm ausleihen. Wir sind angereist aus Frankfurt mit der Bahn nach Bobbard zum Hauptbahnhof. Das ging auch denkbar einfach, ohne Umstieg brauchen wir dafür knapp für eine Fahrt 1,5 Stunden. Der Klettersteig selbst geht knapp 5,5 Kilometer, fängt in Bobbard an und endet auch in Bobbard und man braucht dafür knapp 3 Stunden. Zu den Sehenswürdigkeiten am Klettersteig gehören vor allem das obere Mittelrheintal als Weltkulturerbe, die größte Rheinschleife am gesamten Rhein, die romanische Kirche St. Severus in Bobbard selbst und die wunderschöne Rheinpromenade mit ihren alten Villen und Fachwerkhäusern. Und wie man von den Hügeln des oberen Mittelrheintals gleichzeitig 4 Seen erblicken kann, das erzählen wir euch heute im Podcast. Also Matthias macht jetzt unser Getränk auf für die Wanderbar. Ja, perfekt.
Leichteste Übung. Ja, und zwar wir haben einen Wein von Weingut Königshof aus Bobbard. Und da haben wir auch noch einen zweiten Wein mitgebracht. Beide hatten wir probiert vor Ort im Rahmen einer kleinen Weinprobe im Restaurant, der mein Verständnis nach zum Weingut Königshof gehört. Das ist ein Weingut, was da direkt an den Hängen um Bobbard ist. Und da haben wir einen Spätburgunder mitgebracht und einen Riesling. Mhm. Und temperaturbedingt haben wir uns jetzt heute dann doch für den Riesling entschieden, weil ja, es ist noch ziemlich warm. Und da schmeckt so ein gekühlter Riesling ein bisschen besser.
Auf jeden Fall. Den haben wir ja auch schon probiert, wie du gesagt hast, deine Weinprobe. Ja. Bin mal gespannt, ob der jetzt noch genauso gut schmeckt. Typischerweise ist es ja oft so, wenn man eine Weinprobe macht, schmeckt der Wein während der Weinprobe manchmal besser als dann zu Hause.
Ja, schau, das ist ein 2016er. Mm. 2016er Josefs Charter Riesling Trocken. Gieße ich mir auch noch ein. Schöne Farbigkeit.
Mhm. Schön gelb. Jetzt, wie riecht's?
Pfirsich. Mm. Einfach immer Pfirsich sagen. Zum Wohl.
Zum Wohl. Ja, der ist sehr lecker.
Herrlich.
Mhm. Mm. Ist auch nicht so sauer, finde ich. Es schmeckt irgendwie ganz mild.
Ja, genau. Das war uns damals auch schon aufgefallen, als wir ihn vorgestern inzwischen auf der Rheinterrasse über Bobbard tranken.
Wir waren diesmal nämlich unterwegs, gar nicht so weit weg von Frankfurt, in Bobbard und haben dort den Klettersteig gemacht.
Genau, den wollte ich ja auch schon immer mal machen. Und diesmal haben wir es endlich gemacht, und zwar im Rahmen eines Tagesausflugs.
Ja. Relativ spontan haben wir uns auch entschieden, es zu machen. Ne?
Relativ spontan haben wir uns entschieden, es zu machen. Und es ist mal wieder ein Rundwanderweg, ja, nachdem wir uns in der Staffel 1 immer so verächtlich gemacht haben über Rundwanderwege.
Ja, aber wir haben ja schon gesagt, Staffel 2, wir machen jetzt vieles neu, alles anders und unter anderem jetzt Rundwanderwege.
Hm. Das war toll. Dazu ist es ja gar nicht ein reiner Wanderweg, sondern eben ein Klettersteig. Da ist auf jeden Fall viel Klettern mit dabei, auch mit Kletterausrüstung. Mhm. Aber es ist auch ein gewisser Teil Wandern mit dabei. Das ist eigentlich eine schöne Mischung.
Genau. Vielleicht so kurz nochmal Zahlen, Daten, Fakten. 300 Meter Höhenunterschied macht man bei diesem Klettersteig. Der ist 5,5 Kilometer lang. Und laut Beschreibung der Website braucht man dafür 3 Stunden.
Genau. Haben wir auch gebraucht.
Diesmal waren wir mal nicht langsam.
Ja. Stimmt, trotz Einkehr in ein Restaurant waren wir nicht langsamer. Ich glaube, wir könnten noch allgemein was sagen zum oberen Mittelrheintal, wo sich ja quasi Boppard drin befindet. UNESCO-Weltkulturerbe ist bekannt durch viele Dinge eben. Niederwalddenkmal, Lorelei, Drosselgasse, was vor allem vielen Engländern ein Begriff ist, Mäuseturm, dann einfach eine extrem hohe Burgendichte und dann natürlich der Riesling und der Wein. Das ist eigentlich dafür, wofür die Gegend bekannt ist. Also noch ein Löcher und da kann man sehr gut ein bisschen länger auch Urlaub machen. Weniger bekannt, zumindest mir war es noch nicht so bekannt, ist Boppard selbst, finde ich. Kleines Städtchen. Schon ziemlich kleine Städte, muss man sagen, aber mit sehr bewegter Geschichte. Die haben nämlich ein Stadtwappen und da ist zum einen der Reichsadler drin und zum anderen das Trierer Kreuz. Das zeigt eigentlich so immer das Dilemma von Boppard. Die haben sich eigentlich immer in so einem Unabhängigkeitskampf gegen Kurtrier befunden. Die wollten immer frei sein davon und haben deswegen immer gerade eine Fehde mit dem Kurtrierer Kurfürsten gehabt. Und heute ist es ein nettes Touristenörtchen, ähnlich wie Cochem, wo wir waren, finde ich.
Und bisschen hat, kleiner wahrscheinlich.
Ein bisschen kleiner, ja. Und hat, wie ich finde, total elegante Rheinpromenade mit schönen Villen, mit schönen Terrassen, mit schönen Gaststätten. Das ist echt ganz nett. Dazu hast du Schiffstourismus dort. Ja. Und du hast auch eine Seilbahn. Das hat auch nicht jedes Rheinörtchen.
Ja, das stimmt. Das haben wir ja auch gesehen. Also wirklich diese Flaniermeile direkt am Rhein, die ist wirklich mega schön. Eine Villa neben der anderen. Jetzt ganz neu ist da jetzt auch eine Gaststätte mit einem richtig tollen Biergarten. Mhm. Da hatten wir jetzt nicht die Zeit zu, aber das lohnt sich auf jeden Fall, da glaube ich auch nochmal reinzuschauen. Der kleine süße Marktplatz in der Stadt.
Stimmt.
Das war auch schön. Und ja, wie du sagst, die Seilbahn. Da hat man auch gemerkt, da sind gleich viel mehr Leute dann halt da oben, als in anderen Orten, wo wir jetzt waren, wo keine Seilbahn ist. Dann ist dann oben auch weniger Einkehrmöglichkeit. Ne?
Genau. Und die Wanderung, die wir gemacht haben, ist diesmal läuft unter dem Titel Traumschleife. Das letzte Mal haben wir einen Traumpfad gemacht, jetzt haben wir eine Traumschleife gemacht. Das ist von der Wanderregion Saar-Hunsrück, eben eine Reihe von Eintageswanderungen. Und da gehört eben dieser Mittelrhein-Klettersteig mit dazu. Da können wir jetzt uns der Wanderung widmen, oder? Beziehungsweise der Kletterung.
Der Kletterung, ja. Genau, wir sind ja gestartet von Boppard Hauptbahnhof und ab da ist es auch schon ausgeschildert. Da sind direkt die Schilder zum Klettersteig und denen sind wir dann auch erstmal gefolgt. Ich glaube, so knapp 500 Meter vom Hauptbahnhof ist es entfernt. Wir haben dann noch einen kleinen Schlenker erst noch gemacht zur Aral-Tankstelle, weil da gibt es dann den Klettergurt. Für 8 Euro kann man sich den ausleihen. Zahlt nach 20 Euro Pfand und dann geht es direkt von da noch ein Stück erstmal zurück Richtung Seilbahn. Und dann nach der Unterführung biegt man quasi schon rechts ab, da geht es dann zum Klettersteig.
Ja, der Tankwart, der war so ein bisschen, ja, hier habt ihr den Kletterzeug, viel Spaß, also das Kletterzeug, viel Spaß.
Ja.
Und dachte irgendwie, wir sind die Vollprofis. Ich dachte mir so, okay, was muss ich denn jetzt machen?
Ja.
Also ich fand es relativ kompliziert, in diesen Klettergurt irgendwie reinzufinden und uns den anzulegen. Deswegen hat er es uns dann erklärt, ich glaube, 30 Sekunden hat er das komplette Ding schnell erklärt.
Ja, also wirklich, er hat ja so, das ist vorne, das auf keinen Fall aufmachen, hier so und so und so und so, viel Spaß. Ne?
Genau, genau.
Und ich so, okay, ich hoffe, ich kann mir das alles merken. Was durfte ich nochmal nicht aufmachen?
Das Entscheidende war einfach, das hat er auch gesagt, quasi, wo vorne ist. Ja. In dem Moment, wo wir quasi mitbekommen hatten, wo vorne ist, bei dem Klettergurt, haben wir es dann auch selber hingekriegt, haben es angelegt und hat es letztendlich auch relativ easy dann gut funktioniert.
Das geht schon, ja. Man muss auch dazu sagen, also wir beide haben jetzt keine sonderliche Klettererfahrung.
Ja.
Ich habe vor Jahren an der Uni mal einen Kletterkurs gemacht. Und da auch mal gelernt, wie man halt so in dieses Zeug reinsteigt, wie man es Knoten macht. Das habe ich aber alles schon wieder vergessen.
Ja.
Wir sind beide keine Experten, nicht mal fortgeschritten und wir haben es auch hingekriegt.
Genau. Ich glaube, insgesamt kann man über den Klettersteig sagen, es ist ein schönes Abenteuer, schönes kleines Kletterabenteuer. Aber es ist weder so, dass man besonders wenig Höhenangst haben muss. Es ist weder so, dass man besonders schwierige Passagen bestreiten muss. Es ist alles machbar. Also eigentlich ein toller Klettersteig für Einsteiger.
Mhm.
Wer ist meine erste Seite?
Vorwegnehmen schon quasi zusammenfassen. Aber stimmt, ja.
So ist es. Also die Leute, die Angst zu nehmen, dass sie sagen, oh, das kann ich ja gar nicht machen, die Folge höre ich mir gar nicht an. Sondern das ist ein schönes kleines Abenteuer, was man aber als Anfänger eigentlich ganz gut machen kann.
Ja. Könnte man auch so als Teaser verwenden für diese Folge.
Ja. Genau. So. Kletterzeug kann man natürlich auch selber mitbringen. Viele tragen auch Helme auf diesem Klettersteig, haben wir jetzt nicht gemacht. Kann man machen, je nachdem, wie risikoaffin man ist. Wir hatten keine Helme, deswegen haben wir keine getragen.
Ja, also ich habe einfach nicht dran gedacht. Also es war keine Entscheidung dafür oder dagegen. Ich habe einfach nicht dran gedacht.
Ja, wie wir auch im Internet danach gelesen haben, wird für Kinder und für Einsteiger ein Kletterset auf jeden Fall empfohlen. Das heißt, es ist anscheinend nicht für alle empfohlen, eine Kletterausrüstung da mitzunehmen. Wir möchten hier im Podcast aber einmal zum Ausdruck bringen, nehmt auf jeden Fall eine Kletterausrüstung mit. Also ich finde, es ist lebensgefährlich, wenn du da keine Kletterausrüstung dabei hast.
Vor allem diese eine Passage, die wir dann ja gleich noch erklären oder beschreiben. Also da ohne Kletterausrüstung, ein falscher Tritt, Und es ist lebensgefährlich, finde ich.
Ja.
Nur dafür, wenn man nur dafür diese Kletterrüstung nutzt, dann hat es sich schon gelohnt.
Auf jeden Fall. Ansonsten noch der Tipp bei der Aral für die Kletterausrüstung: vorher anrufen und sich ein Set reservieren. Wenn irgendwie Ferien sind, kann es mal sein, dass die alle weg sind, und das ist dann sehr ärgerlich, wenn man extra hingefahren ist.
Sehr gut.
Ja. Wir haben das gemacht. Es waren noch genug Klettersets für uns da. Jetzt an dem Dienstag, wo wir waren, es nicht gebraucht, aber
Wochenende oder Ferien kann es ja echt gut sein.
Sicher ist sicher.
Guter Tipp. Oh, dann ging es los. Wir waren hochgestiefelt. Wir erstmal hochgestiefelt.
Von der Tankstelle aus an dem St. Remigius Parkplatz vorbei, an der Mühle vorbei und dann zum Fuß von diesem Anstieg.
Genau. Das ist erstmal in die Richtung der Seilbahn sozusagen. Man biegt dann aber rechts ab und geht dann auch so ein Stück mit der Seilbahn hoch. Ne? Also über einem fahren die Leute gemütlich den Berg hoch. Man läuft da hoch und so weit, da kommt das erste Bänkchen nach einer Weile. Und dann gabelt sich der Weg auch schon. Dann geht es nämlich links weiter für Wanderer. Die können nämlich auch die ganze Strecke laufen ohne das Klettern. Und rechts geht es dann direkt runter. Da muss man das Kletterzeug dann noch anlegen. Eine steile Treppe runter.
Genau, das ist eigentlich so ein bisschen der Startpunkt, dieses Bänkchen.
Genau.
Da haben wir unser Kletterzeug erst angelegt. Ich glaube, es ist ein idealer Ort. Und da steigt man dann wenig intuitiv erstmal ab statt auf mit seinem Kletterzeug.
Ja.
Und da steigt man eben ein in diesen Kletterpfad. Und da ist auch dieses Schild mit Schwindelfreiheit erforderlich. Ja, und dann geht die wilde Kletterpartie los.
Ja, immer so durchsetzt, geht man mal so steile Leitern hoch oder runter. Tendenziell am Anfang irgendwie eher runter, wo ich mich auch frage, wo diese Höhenmeter sind sozusagen, wo wir die schon gemacht hätten. Und zwischen den Leitern geht auf ganz schmalen Pfaden über die Wiese. Rechts und links sind ganz viele Wiesenblumen, Sträucher. Man muss sich fast so ein bisschen durchschlagen und halt auch immer so ein bisschen durch den Wald.
Teilweise urwaldartig schlängelt man sich da durch. Um sich besser vorstellen zu können, das ist nicht eine riesige Kletterpassage, die man ein bisschen gipfelhoch macht, sondern es sind immer wieder Kletterpassagen unterbrochen von Wanderpfaden.
Genau. Oder halt auch so schwierige Passagen, wo man denkt, okay, da bräuchte es jetzt nicht unbedingt eine Kletterausrüstung. Ist aber irgendwie sicherer, wenn man da so an einem Stein hochkraxelt oder runterkraxelt.
Und die Kletterpassagen, das ist immer Fels und dann meistens entweder eine Leiter oder so Eisentrittbügel oder so versicherte Steige. Ich finde, alles machbar, ist auch nicht komplett easy. Also ich glaube, es gibt auch nicht mit jeder Statur oder mit jeder körperlichen Verfassung kann man es nicht machen. Ich finde auch gerade konditionell haben wir ziemlich geschnauft.
Ja, aber wahrscheinlich auch, weil wir gerade aus dem Urlaub wiederkommen.
Ja, 2 Wochen Dolce Vita auf Sizilien taten ihr Übriges.
Immer nur Vino und Pizza, also es hat sich bemerkbar gemacht auf diesem Klettersteig.
Genau. Aber trotzdem, das ist schon körperlich auch eine kleine Herausforderung auf jeden Fall für uns gewesen in diesem Zustand. Und der eine oder andere wird das vielleicht auch so empfinden.
Richtig cool fand ich dann diese Stelle, also nach einigen Leitern kam ja wirklich diese Stelle, wo es auf den Tritten in der Steilwand, an der Steilwand entlang ein gutes Stück ging. So, also wo man noch relativ weit über dem Boden ist, was auf den Fotos auch super spektakulär aussieht. Das fand ich mit das Spannendste. Das kam ziemlich direkt am Anfang. Also ich würde sagen, so nach einer halben Stunde.
Ja, die dritte oder vierte von insgesamt 11 Kletterpassagen war das schon, glaube ich.
Genau.
Da habe ich mich sehr erinnert gefühlt an unseren Ausflug an den Königssee, wo wir von Watzmannhaus abgestiegen sind, die schwarze Route runter zum Königssee, wo wir nämlich damals keine Kletterausrüstung hatten. Und da habe ich schon so ein paar innerliche Tode, bin ich da gestorben, als wir da abgestiegen sind. Das war nämlich brutal.
Aber das war, der Unterschied fand ich, war jetzt hier schon, da waren ja diese Tritte in der Wand.
Ja.
Und das waren halt schon wahrscheinlich so mindestens 10 hintereinander, ohne dass du wieder auf festem Boden warst.
Ja.
Und das war bei dem Abstieg vom Watzmann zum Königssee, war das nicht so, da waren es eher so 2, 3.
An der einen Stelle war es schon auch viele. Kannst du dich nicht erinnern?
Habe ich vielleicht verdrängt.
An der einen Stelle waren es schon auch 7 oder 8 oder mehr. Ja, ja. Und da ging es richtig runter. Also da habe ich mich überhaupt nicht wohl gefühlt. Also das, da fühlte ich mich direkt wieder erinnert. Und, und bei dem, da im Boppard, da ging es vielleicht, also bist du auch in Anführungsstrichen tot oder schwer verletzt, wenn der abstürzt, weil es ist auch 7, 8 Meter, die es da runtergeht.
Was halt auch richtig steil runtergeht. Das ist halt nicht irgendwie so eine Zwischenetappe oder Zwischenstück, was sich da
aufhängt. Da am Watzmann waren es aber eher 25, 35 Meter, da warst du auf jeden Fall tot, wenn du da runterbist. Die Wirtin im Watzmannhaus hat ja gemeint, ein falscher Tritt, dann bist du weg.
Ja, ich, also das sagt es so lapidar, ne? So, ein falscher Tritt und dann bist du weg. Für mich war das eine der spannendsten Stellen bei diesem Klettersteig.
Ja, auf jeden Fall.
Und die kommt direkt am Anfang.
Man findet es ja auch irgendwie geil. Man will ja auch einen spektakulären.
Genau,
Die kam vor allem, wenn man so die Absicherung hat mit dem Kletterzeug, kann ja eigentlich nichts passieren.
Fühlt man sich ein bisschen wohler.
Genau. Und so war es schon auf jeden Fall abenteuerlich, die Stelle.
Ja. Und genau, wenn man weitergeht, geht es halt immer weiter, so ein paar Leitern runter und hoch und durch den Wald, über die Wiesen und die Pfade.
Immer schön mit den zwei Karabinern auch. Das finde ich auch cool, dass man natürlich mit dem Kletterzeug immer zwei Karabiner einhängt.
Ja.
Und die dann über Kreuz, hieß es zu uns, als Anleitung von dem Aral-Tankstellenwart.
Ja, ich bin mir nicht so sicher, ob wir es richtig gemacht haben. Ja.
Aber wir haben uns einfach gedacht, wir hängen einfach beide Karabiner ein. Wenn die Verankerung kam, gab es immer den Grund, eben dann einen rüber zu hängen. Mhm. Und natürlich lässt man den anderen eingehakt, bis der...
Einen musst du immer eingehakt lassen.
Genau, ja. Einen musst du immer eingehakt lassen, genau. Ja, genau. Das ist eigentlich ziemlich intuitiv, aber war trotzdem schon ganz cool.
Ja. Und ich fand auch, ich glaube, es war kurz vor Kilometer 2, nachdem wir halt dann ein paar Leitern gemacht haben, da ging es dann ein richtig steiles Stück bergauf. Man hat gesehen, links war der Wanderweg, der war auch nicht ohne. Also da ging es ja dann links durch den Wald hoch, super steil.
Auch gar keinen Bock gehabt, den zu machen. Ja?
Und dann die Klettervariante war dann eben quasi fast im 90-Grad-Winkel, wieder so auf Tritten und Steigbügeln im Stein hochzugehen. Ja. Also du hattest die Wahl gefühlt zwischen 90 Grad hoch und 60 Grad hoch. Oh.
Das war eine ziemlich steile Stelle, aber auch eine sehr coole Kletterstelle auf jeden Fall. Auch,
das war richtig cool, ja.
Mit so die spektakulärsten Bilder da entstanden, finde ich.
Weil da ist man auch relativ schnell hochgestiegen. Und dann hast du auch oben dann so einen richtig tollen Blick auf das Rheintal sozusagen.
Auf jeden Fall. Richtig schön kraxelig, richtig schön steil. So wünscht man sich's eigentlich. Dann haben wir da eine Blume entdeckt, wenn du dich erinnerst. Das fand ich sehr schön. Eine Blume, die es nur dort gibt und die nach der Stadt Bobhard auch benannt ist.
Stimmt.
Vom Aussterben bedroht. Und eine Blume, die es einfach nur dort gibt. Ich meine, ich kannte gar nicht so viele Blumen, die es nur an einem kleinen Winkel der Erde gibt. Und die haben so eine.
Cool. Oder ist eigentlich schön, wenn so ein Ort eine eigene Blume hat.
Ja.
Wie sah die aus?
Die kleine lilane Blüten, oder?
Ja, so kleine lilane Blume irgendwie.
Genau, also wir haben ja das Schild gesehen und ich glaube, du hast ja dann ja auch gleich entdeckt. Ich bin ziemlich sicher, das war sie. Ich würde sagen, die Blütengröße war so 1 Zentimeter. Also,
war schön.
Schöne kleine Blume. Und wir haben sie natürlich jetzt nicht gepflückt und mitgebracht, weil sie ist ja vom Aussterben bedroht.
Ja.
Deswegen haben wir sie nur bewundert.
Mhm. Die Natur so hinterlassen, wie man sie vorgefunden hat. Versuchen. Nach diesem super steilen Stück, Kletterstück bergauf, war man dann oben.
Mhm.
Und dann ging es ja relativ lange, also so dann irgendwie einen Kilometer, einfach nur so wandernd durch den Wald.
Genau. Eichenwälder haben wir diagnostiziert.
Ganz, ganz junge Eichenwälder. Ne? Also wir haben ja auch ein bisschen überlegt, was das überhaupt für Bäume sind.
Ja.
Aber es waren relativ junge Eichen, nach unserem Gefühl.
Die Blätter waren so, das war so ein Eichenlaub, relativ klar aus meiner Sicht. Nur, wie alt waren diese Bäume? Ich hätte es gesagt, jetzt mal so geschätzt, so 70, 80 Jahre. Warum sind Bäume 70 Jahre, 80 Jahre alt? War da alles gerodet und die haben es aufgeforstet mit Eichen?
Mhm.
Also ich konnte mir so nicht so richtig einen Reim draus machen, habe auch nirgendwo irgendwas zu gelesen zu dieser Geschichte dieses Waldes.
Wir haben ja auch überlegt, wenn dies aufgeforstet gewesen wäre, dann wäre das ja sehr gleichmäßig aufgeforstet.
Ja.
Und wir haben uns ja angeschaut, wie der Abstand der Bäume zueinander ist und der war sehr unregelmäßig.
Ja.
Also ich glaube eher, dass es so auf natürliche Art und Weise entstanden ist. Aber es ist trotzdem seltsam, dass die so jung sind. Also wo kommen dann die ganzen Eichen her?
Wo kommen die ganzen Eichen her, ja. Genau, und dann läuft man so weit, bis dann tatsächlich der Klettersteig selbst, nach einigen schönen Ausblicken noch, irgendwann endet.
An der Engelseiche.
An der Engelseiche endet der eigentliche Wanderweg. Die Traumschleife Mittelrhein-Klettersteig, die geht allerdings noch weiter. Das heißt, ihr könnt einfach weiter dieser Beschilderung folgen und wandert dann ab dort zurück, eben durch ein schönes Wandergebiet, durch schöne, eben natürliche Wälder, nicht so alte Wälder, aber sehr natürliche Wälder, wandert man dann zurück nach Bobhard.
Und da an der Engelseiche trifft man dann auch wieder auf andere Wege. Da haben wir dann auch Fahrradfahrer wieder getroffen. Einige, die so durch den Wald fahren. Wir
Stimmt.
Haben,
da war diese Schanzen, also so ein richtiger Mountainbike-Parcours.
Genau. Also da kann man nicht nur gemütlich durch den Wald fahren, man kann da irgendwie auch cool und schnell und springend durch den Wald fahren.
Also so richtig krasse Rampen, wo so 12-Jährige da durch die Gegend geschanzt sind.
Auch so richtig souverän, die die Schanze runtergerast, machen da irgendwie so einen coolen Sprung und so krass. Also ich würde mich das nicht trauen.
Und irgendwann kam man dann dahin, wo es uns emotional schon seit einigen Minuten hingezogen hatte, oder Stunden, möchte ich fast sagen, nämlich in ein Gasthaus, nämlich in das Gasthaus 4 Seenblick.
Wenn ich erinnern darf an die letzte Folge beim Mosel-Rundwanderweg, da waren wir ja so traurig, weil es gar keine Einkehrmöglichkeit gab. Deswegen war ich jetzt auch sehr froh drum, dass es diesmal eine so schöne Einkehrmöglichkeit gab, die 4 Seenblick heißt und auch ein 4 Seenblick bietet.
Ja, was hast du mit dem 4 Seenblick auf sich?
Mhm. kann man sich ja schon fragen, weil wir sind ja am Rhein und wir sind an der größten Rheinschleife Deutschlands.
Ja, nicht nur Deutschlands, des gesamten Rheins.
Ja. Deswegen auch Deutschlands, oder?
Auch, das stimmt, technisch gesehen.
Ja. Falsch ist es nicht.
Nee.
Das ist nur keine hilfreiche Zusatzinformation. Kann man sich halt schon fragen, okay, wo sind denn jetzt hier die vier Seen zu sehen?
Genau, aber diese Hügel dort, die schneiden dieses Rheinpanorama und diese Riesenschleife, die da rein macht, in solche Abschnitte, dass man tatsächlich da oben den Eindruck gewinnt, man würde vier voneinander unabhängige Gewässer dort betrachten und deswegen vier Seenblick.
Genau.
Und deswegen, da oben hatten wir dann super Wetter, einen lustigen Gastwirt oder Gastfamilie eigentlich, aber
ja, die waren gut drauf, der
Chef, der hat sehr viel Späßchen mit uns gemacht.
Es gab selbstgebackenen Kuchen.
Den die seine werte Frau morgens um fünf jeden Morgen.
Jeden Morgen um fünf steht sie auf und backt.
Und da sind sie auch sehr stolz auf diese Kuchen, auch zu Recht.
Ja.
Und dann hatten wir ja.
Weißweinschorle und Kaffee noch?
Was war Weißweinschorle und Kaffee noch? Wie sollte es sonst?
Ja. Wie soll es sonst sein?
Standesgemäß für uns.
Mhm.
Genau. Schöne kleine Auszeit. Und dann sind wir weitergegangen.
Und nach 500 Metern kam ja auch schon die nächste Einkehrmöglichkeit.
Genau.
Also da haben wir uns ja auch gewundert, wie kann es sein, dass es beim Moselsteig keine einzige Einkehrmöglichkeit gibt. Und hier gibt es gleich zwei. Und ich glaube, es liegt halt wirklich an dieser Seilbahn. Dadurch können halt viel mehr Leute irgendwie da oben hinfahren oder wollen irgendwie überhaupt dahin fahren. Und dadurch hast du halt die Möglichkeit, dass du zwei tolle Einkehrmöglichkeiten hast. Und beide waren auch nicht jetzt leer oder irgendwie ungleichmäßig verteilt. Die waren beide relativ voll.
Das ist richtig, genau. Der zweite, das ist Gedeonseck. Mhm. Und eben das Gedeonseck bezeichnet den Ort, wo man diese große Rheinschleife eigentlich am besten sieht.
Ja.
Gedeon eben so ein romantischer Dichter gewesen.
Auch Theologe
aus Boppard.
Mhm.
Und nach dem hat man eben dieses Eck da oben benannt. Und da ist eben das Gedeonseck, was ein Restaurant ist. Also wer gut einkehren möchte, der geht, glaube ich, besser ins Gedeon-Eck. Wer mehr Kaffee und Kuchen haben möchte, der geht weiter vorne in den Vier-Seen-Blick.
Würde ich auch sagen, ich glaube, Vier-Seen-Blick, die hatten eher so kleine Gerichte, so Bockwurst, Kartoffelsalat vielleicht noch, weiß ich gar nicht mehr genau. Aber so kleine Sachen und so richtiges, größeres Essen, das gibt es dann auch im Gedeonsblick.
Und vom Gedeonseck geht es dann eigentlich sehr entspannt den Berg wieder runter Richtung Boppard. Aber total schöne Wanderpfade, total schöner Blick nochmal auf den Rhein dort unten, auf das obere Mittelrheintal.
Ja, man läuft ja auf diesem Schiefer runter.
Stimmt.
Ja, taugt es eigentlich ganz, ganz gut, auf diesem Schiefer zu laufen, weil er halt da ganz natürlich irgendwie Stufen bildet.
Mhm.
Und dann ist es halt nicht so steil und lässt sich sehr angenehm wandern, finde ich. Ja, und dann ging es nochmal runter nach Boppard. Und wir sind auch direkt dann in den Stadtkern gelaufen, am Rhein entlang, auf dieser schönen Flaniermeile, die wir am Anfang schon erwähnt haben. Alle paar Meter sind wir dann stehen geblieben, wegen eines anderen architektonischen Highlights, das Matthias dann bewundert hat. Also sehr schöne alte Villen direkt am Rhein. Also
ja.
Macht wirklich Spaß, da lang zu laufen.
Ja. Eine kleine Burg haben die auch unten, die man als solche gar nicht so erkennt unbedingt. Das ist da, wo die Brauerei drin war. Das ist die alte Burg von Boppard.
Ah, so.
Relativ weit vorne. Habe ich auch im Nachhinein erst festgestellt, dass das die Burg war. Ich dachte mir, wo ist eigentlich diese Burg? Aber dieses große Gebäude mit der Brauerei, das war die Burg.
Das war's, ja.
Dann haben die ein Römerkastell. Man sieht heute noch römische Stadtmauern dort oder römische Kastellmauern in Boppard. Fand ich auch ziemlich beeindruckend.
Das war doch auch ein sehr großes Kastell. Haben die auch eines der größten Römerkastelle in der Nähe vom Rhein sozusagen?
Zu den Ausmaßen weiß ich gar nichts. Ich fand nur das, was man heute gesehen hat, allein schon ziemlich beeindruckend.
Ja.
Also hast du wirklich relativ viel Mauer von diesem alten Römerkastell gesehen.
Ja.
Dazu hat Boppard eben schöne Fachwerkbauten, einen schönen mittelalterlichen Marktplatz und dann, wie ich finde, das absolute Highlight, was von außen eigentlich aussieht, wie so eine ganz normale 0815 Kirche, eben St. Severus. Das ist eben eine romanische Kirche. Und erstens, ich finde, wir haben gar nicht so viele romanische Kirchen, die man heute noch besichtigen kann in Originalschönheit. Die meisten sind irgendwie später barockisiert worden oder umgebaut worden. Also so viele romanische Kirchen gibt es eigentlich gar nicht in Deutschland. Und die kam eben aus dem frühen 13. Jahrhundert. Und die stand wiederum auf einem alten römischen Militärbad. Das heißt, dieses römische Militärbad ist abgebrannt irgendwann im 5. Jahrhundert. Darauf haben die eine erste Kirche gebaut und später haben sie diese Kirche abgetragen und darauf auf dieselben Fundamente dann wieder die neue Kirche gebaut, St. Severus, die heute eben noch da steht. Und die hat unglaublich schöne Malereien. Ich finde auch diese Malereien sind ganz ungewöhnlich, oder?
Ja.
Es ist ähnlich wie diese Matthias-Kapelle an der Mosel, fand ich, die hatte so was total Mystisches, auch die Figuren, die da gemacht werden, diese kleine Hase, wenn du dich erinnerst und die...
Also ganz viele kleine Details finde ich auch in der Kirche und ich habe es auch noch nicht so oft gesehen, dass zum Beispiel diese Bögen, dass die halt bemalt waren, halt so... wie so ein Ringelmuster, so abwechselnd weiß und rot zum Beispiel.
Ja.
Oder irgendwie blau mit Punkten. Also einfach nur die Bögen alleine waren schon bemalt. Und normalerweise kenne ich das so, dass diese Bögen eigentlich total unauffällig sind.
Und dann auch ganz schöne Fenster, ganz schöne alte
mega.
Fenster.
Also super schön.
Ganz schöne Farbigkeit da drin.
Auch sehr detailreich, diese Fenster.
Ja, ja. Also ich finde, du siehst jetzt der Kirche von außen überhaupt nicht an. Du denkst einfach just another 0815 Kirche, aber du bist dann da drin und merkst, wow, ja, das ist ein ganz besonderer Ort. Und vielleicht auch deshalb ist es eben vor kurzem zur päpstlichen Basilika erhoben worden. Also sind schon ein paar Kirchen, sind päpstliche Basiliken, aber es auch nicht so viele.
Mhm.
Das ist schon eine Auszeichnung und ich finde auch, man merkt es ja auch an, dass diese Kirche wirklich was Besonderes ist.
Wie alt die auch einfach ist. Also allein das Alter ist schon total beeindruckend,
ja,
finde ich. Ja, und nachdem wir die Kirche bestaunt hatten, waren wir dann auch sehr hungrig und sind dann eingekehrt in einem Restaurant, was wir dachten, dass ja auch wirklich so ein Weinlokal ist. Also es kam zumindest uns so vor. Haben da auch erstmal eine kleine Weinprobe gemacht zum Essen. Ich hatte, glaube ich, ein rheinisches Gulasch und du hattest, glaube ich, das Schnitzel, oder?
Nee, ich hatte die Schweinemedaillons.
Schweinemedaillons, ja.
Was war das Besondere an Schweinemedaillons? Was gab es da dazu? Da gab es diese
Karotten gab's.
Diese Karotten, die sehr lecker waren.
Und die Herzoginnenkartoffeln, beziehungsweise
genau, genau,
diese Kroketten.
Und ein Salat, der auch sehr lecker war.
Der Salat war auch sehr gut.
Also das war sehr gut. Ich fand es auch spannend, vor uns saßen Holländer, hinter uns saßen Engländer. Und bevor die Engländer sich da hingesetzt haben, saß da so eine Schiffskapitänin.
Ja.
Also irgendwie interessant ist das Publikum auch dort. Also das war dann ein sehr leckerer Abschluss. Und weil uns in der Weinprobe eben die Weine so gut geschmeckt haben, haben wir uns dann noch zwei Flaschen mitgenommen, die man dann eben nicht zum Restaurantpreis, sondern zum Flaschenpreis mitnehmen kann.
Ja, und der Wein, das hatten wir wahrscheinlich schon gesagt, der kommt da aus dem Bopparderham.
Also stimmt, Bopparderham, so heißt es.
Genau, Bopparderham, das größte zusammenhängende Weinanbaugebiet im Mittelrhein. Irgendwo auf dem Klettersteig sieht man das auch sehr schön, dieses ganze zusammenhängende Weinanbaugebiet.
Mhm.
Und dann ist es halt irgendwie auch schön, finde ich, wenn man da so lang wandert oder klettert.
Ja.
Und später hast du halt einen Wein von da. Also das mag ich ganz gerne. Da können wir eigentlich jetzt schon zum Fazit kommen, oder?
Dann können wir jetzt zum Fazit kommen, genau.
Letztes Mal hast du angefangen, jetzt fange ich mal an. Also so ein Klettersteig, den wollte ich auch unbedingt mal machen. Sonst dachte ich immer, Klettersteig, also für einen, der sich lohnt, da musst du halt mindestens in die Alpen fahren. Deswegen war ich sehr froh und sehr überrascht, dass es einen gibt, der in Tagestournähe von Frankfurt liegt. Und es macht wahnsinnig Spaß, einen Klettersteig mal zu wandern. Es ist einfach mal ein bisschen was anderes als das typische Wandern, das wir machen. Man braucht auch nicht besonders viel Vorerfahrung beim Klettern. Also ich finde, das kann jeder machen. Und während der Wanderung gibt es tolle Einkehrmöglichkeiten, also mindestens zwei haben wir gesehen. Man wird immer wieder belohnt mit einem tollen Ausblick auf die größte Rheinschleife. Danach kann man eben noch schön in Bobbad essen gehen, den Tag ausklingen lassen, einen Wein trinken und vor allem diese wunderschöne Kirche betrachten.
Ich habe dem eigentlich gar nicht viel hinzuzufügen. Also ich sehe es genauso. Ich fand nochmal bemerkenswert, wir haben unseren Tagesausflug an den Rhein aus Frankfurt gestartet um 11.07 Uhr. Es ist nicht so, dass wir in aller Herrgottsfrüh los mussten, sondern um 11.07 Uhr ging unser Zug und wir hatten trotzdem einen mega coolen, mega entspannten Komplett-Tagesausflug.
Ja.
3 Stunden netto einplanen für diesen Klettersteig, vorher dieses Ding reservieren, dann kann man da einmal schön durchlaufen, da geht man Bobbad noch schön essen und dann fährt man gemütlich mit der Regionalbahn zurück nach Frankfurt. Hatte ein super schönes kleines Abenteuer für wenig Geld.
Voll,
was Cooleres kannst du eigentlich nicht haben so in Frankfurt. Das ist Mittelgebirge at its best, würde ich sagen, und das macht Frankfurt auch so besonders. Ich meine, gilt natürlich an der Stelle auch für alle Kölner, für alle Mainzer, auch die können das wunderbar machen. Leute, die nicht in der Gegend wohnen, ich empfehle eben einen längeren Urlaub im oberen Mittelrheintal, UNESCO-Weltkulturerbe, ein absolutes deutsches Kulturgut dort. Das muss man gesehen haben, wenn man irgendwie irgendwas von Romantik verstehen will, muss man da mal hin, muss einmal an die Lorelei und dann kann man sich da gut gehen lassen und das an eben an einem Tag dann auch eben mitnehmen. Soweit?
So gut.
Alles klar, dann vielen Dank fürs Zuhören, auch heute wieder und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Und das war der Wanderliebe-Podcast mit Anastasia und Matthias. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Wanderliebe!